Es geht um Schicksale, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Hey, mein Name ist Selina Herr und ich spreche im Podcast Selbsthilfe hat Stimme mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Wir sprechen über ihre persönlichen Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klären wir darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründet, räumen mit Vorurteilen über Betroffene auf und schaffen Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, echt und effektiv. Hört jetzt rein bei Selbsthilfe hat Stimme auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge. Mein Gedankenkarussell bremsen, mein Zeitmanagement verbessern und mehr in die eigene Selbstwirksamkeit kommen? Wie das gehen kann, darauf hat Cordula Nussbaum viele Antworten, die wunderbar umsetzbar sind und dich in deine mentale Kraft bringen. Mir gefällt ihre Bezeichnung kreativ-chaotisches Zeit- und Selbstmanagement so gut. Schauen wir, was darunter zu verstehen ist. Somit freue ich mich sehr, in meinem Podcast die Kraft des Lachens Cordula Nussbaum begrüßen zu können. Liebe Cordula, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Stell dich doch bitte unseren HörerInnen vor.
Ja, gerne. Erstmal herzlichen Dank, Silvia, dass du mich eingeladen hast. Du hast schon ein gutes Schlagwort gesagt, kreativ-chaotisches Zeitmanagement. Ich gelte so ein bisschen als die Rebellin unter den Zeitmanagern, Zeitmanagerinnen, mit der Idee, dass mir von vornherein ein Anliegen war, mich zu lösen von dem, wie Mann-Frau sich organisiert, wie Mann-Frau mit Mental Load umgeht, hin zu individuellen Lösungen. Und das mache ich jetzt mit großer Leidenschaft seit über 20 Jahren, dass ich Bücher schreibe zu dem Thema, dass ich als Coach die Menschen unterstütze, dass ich Online-Trainings habe und da eben immer gucke, wo kann ich ansetzen bei den Menschen, dass ihr mehr so leben, so arbeiten könnt, dass ihr Zeit für die wichtigen Dinge habt, für die Herzensthemen, die Herzensmenschen.
Ja, das hört sich gut an. Ja, ich habe gelesen, dass du seit deinem 18. Lebensjahr dich mit Selbstmanagement beschäftigt. Das fand ich faszinierend, also mit 18 Jahren schon so an Selbstmanagement zu denken. Was hat dich dazu bewegt?
Also ich habe gar nicht konkret dran gedacht oder irgendwie den Plan gehabt, mich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern mir ist damals ein kleines Taschenbüchlein in die Hände gefallen, die Kraft des Unterbewusstseins. Der Autor war Freitag oder so, weiß ich nicht mehr. Also ein ganz kleines, dünnes Büchlein. Und das habe ich immer gelesen, wenn ich in der Bahn unterwegs war, wenn ich irgendwo war. Und das fand ich so faszinierend. Das war für mich wirklich eine völlig neue Welt, dass unsere Gedanken Gefühle steuern können, dass wir wirklich mit Gedanken unsere Realität prägen, beeinflussen können. Ich meine, mittlerweile ist das Wissen gang und gäbe, ja. Mittlerweile wissen ganz viele Menschen um die Kraft der Gedanken, Thema Glaubenssätze, limitierende Überzeugungen oder jetzt auch bei dir zum Beispiel die Kraft des Lachens, ja. Wo vor 20 Jahren Leute noch gesagt haben, hör mir doch auf mit so einem ESO-Quatsch, Lach-Yoga, so ein Blödsinn. Ja, mittlerweile wissen wir, dass es großartige Methoden sind, großartige Möglichkeiten, einfach glücklicher zu leben. Und wie gesagt, dieses Taschenbüchlein hat mich gefunden, hat mich angezündet und hat mit Sicherheit meinen Weg geprägt.
Kann man mal wieder sehen, ne? Was für Bausteine so im Leben von großer Bedeutung sind, ne? Was so Wegweiser sind. Das finde ich auch mal wieder spannend. Ja, und nun bist du inzwischen eine Bestseller-Autorin, sehr anerkannte Rednerin und hast, wie du schon eben gesagt, mit verstaubten Ansichten über Selbstmanagement aufgeräumt. Und dabei ist dann dein kreativ-chaotisches Zeitmanagement und Selbstmanagement entstanden. Also dieser Begriff, ich finde ihn einfach klasse, kreativ, chaotisch. Ja, der springt mich immer wieder an und ich bin neugierig, was du uns da noch konkreter zu sagen kannst.
Sehr gerne, erzähle ich viel. Soll ich einfach mal loslegen oder hast du eine konkrete Frage?
Na, also erstmal das, was dir so spontan auf der Zunge liegt. Also ich habe schon noch viele Fragen, aber
Okay.
einfach erstmal, weil mich dieser Begriff so fasziniert, da habe ich gedacht, den möchte ich einfach mal konkret so isoliert ansprechen.
Ja, vielleicht nehme ich euch so ein bisschen mal auch hier ins Gedankenboot, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Und zwar, ich habe gearbeitet in der Marketingabteilung eines großen Konzerns. Wahnsinnig viele Aufgaben, Projekte, Events, die ich gleichzeitig handeln musste. Und ich hatte damals einen Kollegen, der sehr organisiert war, sehr akkurat mit Listen und Plänen gearbeitet hat. Und der hat mir das damals beigebracht, wie Zeitmanagement funktioniert. Und ich fand es großartig, ja, To-Do-Listen zu schreiben, mehrschichtig zu priorisieren, Kalendereinträge zu machen, das alles abzuarbeiten. Es hat bei mir null funktioniert. Ja,
Ups.
ich habe mich geknechtet, ich habe Listen gemacht, ich habe Kalendereinträge gemacht, ich habe Zeit vergeudet, muss man wirklich im Rückblick auch sagen, irgendwie mich und diese Fülle an Aufgaben zu organisieren. Und natürlich habe ich mich angestrengt. Da habe ich gedacht, oh, beim Kollegen geht es doch auch, das muss doch bei dir auch funktionieren. Mensch, Cordula, jetzt stell dich nicht so an. Und ich habe mich wirklich wochenlang geknechtet, bis ich irgendwann mal entschieden habe, dieses Zeitmanagement-Gedöns, das ist überhaupt gar nichts für mich. Ja, irgendwelche Listenpläne, haut's mir doch ab damit. Und mich hat das Thema erst wieder eingeholt, als ich ja ein paar Jahre später Seminare gehalten habe für Freiberufler, für Kleinunternehmer, Mittelständler aus der Kreativ- und Kommunikationsbranche, die dann auch ganz oft gesagt haben, ja, ich weiß, Marketing ist wichtig, Selbstmarketing, aber ich habe ja keine Zeit. So, und das wollte ich so nicht stehen lassen. Und dann habe ich mir überlegt, hey, was könnte ich denn den Menschen mitgeben, damit sie sich Zeit schaffen für Marketing, für Positionierung, für mich gut auf Honorarverhandlungen vorbereiten? Und mir war total klar, das, was ich damals kennengelernt habe, ja, Listenpläne, Lehrer, Schreibtisch, wenn es bei mir nicht funktioniert hat, gebe ich es nicht weiter. So, und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man das ganze Thema anders angehen? Und dann hat mir sicherlich geholfen, ich habe Psychologie studiert, Verhaltenspsychologie, Wirtschaftspsychologie und habe mich da sehr intensiv natürlich damit beschäftigt, wie Menschen erfolgreich werden, was jeden von uns so motiviert, das zu tun, was du wirklich tun willst. Und dann ist mir so dieser Knopf aufgegangen, dass es völlig schwachsinnig ist, hinzugehen und allen von uns eine Methodik überzubügeln, sondern viel sinnvoller ist es mal zu gucken, wie tickst du? Was ist sozusagen dein natürlicher Organisationsstil? Dich dann zu lösen von 0815 Ideen hinzugehen, was passt zu mir? Auch was passt zu deinem Alltag? Ja, ist der sehr dynamisch, sehr kreativ? Kommst du auch mit klassischem Zeitmanagement nicht klar? Das heißt, ich habe erst so, ja, Methoden, Ideen, Impulse, Ansätze entwickelt, die halt für flexible, für kreative Menschen, für spontane Menschen, für hilfsbereite, empathische Menschen taugen. Und dann habe ich nach einem Wort gesucht. Ja, und das war klar, dieses klassische Zeitmanagement, das ist sehr streng, sehr diszipliniert. Und die Menschen, für die ich halt damals auch diesen Ansatz entwickelt habe, auch für mich selber, ganz klar, ja, die sind halt sehr kreativ, die sind chaotisch im allerpositivsten Sinne, im Sinne von, dass die viele Ideen haben, offen sind für Neues, schnell von einem Thema zum anderen springen wollen. Und so habe ich dann diesen Namen geschaffen, der kreativen Chaoten, wie gesagt, voller Liebe, voller Wertschätzung für die Buntheit in den Köpfen dieser Menschen.
Wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du sehen, wie mein Mund immer ein größeres Grinsen zeigt. Und jetzt weiß ich, warum mich dieser Begriff kreativ chaotisch so angesprungen hat. Da fühle ich mich sehr angesprochen.
So soll's sein.
Ja, das ist doch mal wieder spannend, ne? Das ist ja geradezu klassisch. Ja,
Ja.
herrlich, herrlich. Ja, toll. Ja, und ich denke, das ist ja ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht eine Methode. Bei allen Dingen von Methoden gibt es nicht immer eine. Und die Menschen sind so vielfältig, so unterschiedlich. Und so unterschiedlich braucht man ja auch wieder die Unterstützung.
Ja, genau,
Ja,
ja.
wunderbar. Ja.
Und das ist so faszinierend, weil ich habe jetzt gerade die Neuauflage geschrieben von meinem Klassiker, was damals auch so der Durchbruch war, was du eingangs auch angesprochen hattest, so diese erfolgreiche, bekannte Rednerin. Also das fußt alles darauf, mein erstes Buch, es war nicht das erste Buch, aber das erste Buch, wo ich das wirklich so plakativ nach außen getragen habe, dieses Zeitmanagement für kreative Chaoten. Und jetzt sitze ich gerade da und schreibe, die vierte Auflage wird komplett Neuauflage, alles auf links gebügelt. Jetzt nicht von der Methodik her oder von der Idee her, sondern klar, weil sich einfach in den letzten 20 Jahren extrem viel verändert hat. Und da habe ich auch nochmal so sinniert, wie interessant das ist, weil früher, 2008, ich bin echt angepisst worden für diesen Ansatz. So macht man das nicht und das ist Bullshit, was die Nussbaum da schreibt. Und jetzt sind wir wirklich angekommen in einer Ära, wo, genau wie du gesagt hast, es so klar ist, wir sind so unterschiedlich. Ja? Schlagwort Diversity ist nicht nur verschiedene Geschlechter, verschiedene Hautfarben, sondern verschiedene Charakterzüge. Und dass wir das eben gerade auch beim Umgang mit Zeit, Aufgaben, Selbstorganisation, was macht dich wirklich glücklich, dass wir das endlich, endlich leben dürfen, da breche ich nach wie vor eine Lanze dafür. Da mache ich mich stark dafür, dass wir endlich aufhören mit dieser Gleichbügelei und das Wahrnehmen, wie bunt wir sind und wie gut wir uns in unserer Buntheit eben auch ergänzen.
Ja, und ich finde das immer wieder so erstaunlich, dass man das so betonen muss. Eigentlich ist das doch so logisch.
Ja,
Ne? Ist doch
ja,
eigentlich logisch, dass
ja,
alle, man muss sich ja nur einmal umgucken,
ja.
wie unterschiedlich die Menschen aussehen, sich unterschiedlich bewegen, sprechen, unterschiedliche Kultur und. Dass man das überhaupt in Frage stellt, das
Ja,
ist doch
ja.
eigentlich unverständlich, ne?
Ja, man vergisst es immer wieder. Also es gibt mittlerweile auch viele Trainings, Individual Leadership, ja, also wirklich, wo die Leute auch lernen, die Führungskräfte lernen, führ deine Leute so, wie die halt geführt werden wollen. Also nicht zu sagen, das ist mein Führungsstil und das mache ich jetzt für jeden. Also wir lernen es schon immer wieder, aber im laufenden Galopp vergessen wir es ganz häufig. Und gerade so die kreativen Chaoten, also merke, dass du dich da auch ganz stark dazu zählst, Silvia. Wir sind halt auch in der Gesellschaft oft so, ja, abgewertet worden. Ja, du musst doch wissen, was du in 5 Jahren machst. Geht an der Schule schon los, wenn du Kinder fragst, ja, was willst du mal vom Beruf werden? Ja, ich weiß es noch nicht. Ja, musst du doch wissen. Du musst doch einen Plan haben. Du musst doch dein Leben planen. Nein, ein Leben ist nicht planbar. Ja, das Leben lebt vor sich hin, egal was du planst. Da stoßen wir natürlich auch so als bunte Vögel, als vielseitig Interessierte, als Polypotentials immer mal wieder auf Widerstand, weil es halt so gegen unsere deutschsprachige Grundüberzeugung geht. Und ich will das nicht schlecht reden, ja. Das braucht es auch. Wir brauchen uns alle. Wir brauchen jede Facette jedes Menschen, weil wenn wir nur bunte Vögel hätten, ja, dann hätten wir geile Ideen, würden wahnsinnig viel auf den Weg bringen, würden aber wenig wirklich auch zu Ende bringen. Und die Systematiker, die haben halt ein Händchen dafür, Dinge auch zu Ende zu bringen, den Sack zuzumachen, auch einen langen Atem zu haben, Routinearbeiten zu erledigen. Und alles ist total wichtig.
Ja, und genau das finde ich eben auch wichtig. Ne? Das geht ja nicht ums Bewerten, das eine ist
Nein.
besser, das andere ist schlechter. Das
Ganz
ist ein
genau.
bunter Blumenstrauß und wir brauchen alles. Ne? Und ich komme ja auch so von der traditionellen chinesischen Medizin. Ich erkläre mir viel über Yin und Yang. Wir brauchen beide Pole.
Genau,
Ne? Sonst
ja.
ist das Gleichgewicht gestört. Und um es auszubalancieren, na, alles ist wichtig. Ja, das war mir schon auch in meiner Ausbildung wichtig, wenn dann manche gesagt haben, nein, die Therapie ist wichtiger, nein, die ist wertvoller, wo ich dachte, sag mal, spinnt ihr? Für den einen ist die Therapie genau das Richtige und für den anderen das. Es ist so schön, dass es alles gibt, ne?
Ganz genau.
Ja, das ist echt wichtig, dass man da den breiten Blick behält. Ja, wunderbar. Das ist sehr interessant mit dem kreativ-chaotisch. Was wird noch bei mir ein bisschen nachsacken?
Ja.
Ja, und ein aktuelles Buch, die 1-Minuten-Strategie gegen mentale Erschöpfung, da berichtest du vom Chief Happiness Officer der Brain AG. Und
Yes.
das finde ich auch ein, ich liebe ja Bilder. Also mir helfen Bilder, ich liebe Bilder, sie begleiten mich, sie stärken mich. Und dieser Chief Happiness Officer der Brain AG, da habe ich auch sofort so ein Bild gehabt, was mich auch amüsiert. Ja, berichte doch bitte mal von diesem Chief Happiness Officer.
Ja. Was meine ich damit? Also in meinem neuen Buch, die 1-Minuten-Strategie gegen mentale Erschöpfung, geht es darum, dass ihr, wie ihr jetzt hier zuhört, gar nicht lang überlegt, großartige Veränderungen in eurem Leben zu wuppen, um euch mental fitter zu fühlen. Oder andersrum angefangen, ja, viele von uns kennen so dieses Phänomen, dass du geistig müde bist, dass du erschöpft bist, dass du dich nicht mehr so gut konzentrieren kannst, dass du leicht ablenkbar bist, dass sie vielleicht auch schneller als früher so die Lebensfreude flöten geht. Und das sind alles schon mal kleine Anzeichen, dass mental bei dir dein mentaler Schreibtisch offensichtlich viel zu voll ist. So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was kann ich tun, um mental mich fit zu halten, gesund zu bleiben im Sinne von Power zu haben? Und hier einer der ersten Tipps aus meinem Buch. Ich habe da das sogenannte Kompassprinzip entwickelt. Und das K in Kompassprinzip steht für Kontrolle im Sinne von übernimm die Kontrolle, übernimm die Verantwortung für dich. Und da ist mir so durch den Kopf gegangen, was könnte ich für ein schönes Bild schaffen und was könnte ich so für einen Ein-Minuten-Impuls schaffen, um euch als Leser, Leserinnen eben hier schon mal in die richtige Richtung zu lotsen. Und vielleicht weißt du das bei dir im Unternehmen oder vielleicht auch befreundete Unternehmen. Es gibt moderne Unternehmen, die mentale Gesundheit für ihre Mitarbeitenden ernst nehmen. Die haben eine Position geschaffen oder eine Tätigkeitsbeschreibung und die nennt sich Chief Happiness Officer. Manchmal auch Feel-Good Manager, Managerin. Das heißt, es sind in den Unternehmen Menschen, die diese ganzen unsichtbaren Aufgaben übernehmen. Chatkanäle pflegen, einen Meetingraum zu lüften, in der Kaffeeküche mal die Arbeitsfläche abzuwischen. Also lauter so kleine Aufgaben, die würdest du nie auf eine To-Do-Liste schreiben, aber wenn die keiner machen würde, dann würden Teams nicht funktionieren, dann würde ein Miteinander nicht gut funktionieren. So, und für diese unsichtbaren Aufgaben gibt es eben in den Unternehmen die Chief Happiness Officer. Und diese Idee habe ich übernommen, dass du dir jetzt auch überlegen kannst, dein Gehirn, stell dir das vor, wie so eine Brain AG, also eine Gehirnaktiengesellschaft, ein Unternehmen im eigenen Kopf. Und überleg dir jetzt mal, was fällt in deinem Kopf an unsichtbaren Aufgaben an, was dazu führt, dass du gesund, fit, voller Power bist. So, und deswegen war einer der ersten Impulse, übernimm die Verantwortung für dich, für dein eigenes Gehirn, für deine eigene mentale Power. Ernenn dich selber zum Chief Happiness Officer, weil Aufgaben wie Lachen, Atmen, lecker essen, andere Menschen knuddeln, Pause machen, was trinken, das sind alles so Aufgaben, die wir in einem hektischen Alltag schnell mal hinten runterplumpsen lassen. Aber in dem Moment, wo du dir sagst, als CHO, Chief Happiness Officer, hey, meine Aufgabe ist es jetzt. Und wenn es nur eine Minute heute ist, eine Minute, mir was Gutes zu tun, und das kannst du vielleicht jetzt auch gerade machen, aber während du unserem Podcast zuhörst, dass du sagst, stimmt, jetzt wo die Cordula so drüber redet, ich habe schon lange nichts mehr getrunken. Ja? Greif zu deinem Wasserglas, trink in Ruhe, voller Genuss ein paar Schlucke Wasser, hast du schon eine wertvolle CHO-Aufgabe erledigt und in einer Stunde oder morgen spätestens machst du die nächste.
Super, gute Idee, das mache ich gerade mal. Ah,
Ich schließe mich an.
das tut immer so gut.
Und wir vergessen es im hektischen
Gerade das
Alltag.
Trinken,
Ja.
das sagen so viele. Ich habe keine Zeit, ich stelle mir da
Ja.
zwar ein Glas hin, dann habe ich es doch wieder vergessen. Dabei ist gerade Wasser so wichtig, so wichtig.
Ja. Das erläutere ich zum Beispiel auch. Also wenn ich euch ein bisschen mehr ins Buch auch mit reinnehmen darf. Kompassprinzip habe ich ja gesagt. Also K ist für Kontrolle im Sinne von Verantwortung übernehmen. Und das P steht für Pimp Your Brain. Das heißt, da habe ich Sachen auch wieder in kleinen Mini-Moves, kleine Micro-Habits reingepackt, die halt helfen, dass dein Gehirn rein biologisch fit bleibt. Ja, und da ist eben Wasser trinken banal, wir wissen es alle, ja, aber wir vergessen es halt im Alltag so häufig. Und drum ganz konkret, was kannst du tun, um mehr Flüssigkeit zuzuführen, würdet ihr dann unter P finden.
Genau, die praktischen Tipps, damit man auch wirklich ins Tun kommt. Na, weil, wie du schon sagst, wissen tun wir vieles, ne? Ja, es gibt ja so einen schönen Spruch, ich weiß nicht, von wem das ist. Wir wissen ja eigentlich, was uns gut tut, aber dann haben wir doch wieder keine Zeit dafür.
Ja.
Und da wird es eben Zeit, umzudenken, dass wir die Zeit uns nehmen. Und du betonst es ja immer wieder, was ja so banal sich anhört, eine Minute, wo man denkt, ja Gott, eine Minute. Aber das ist ja das Ding, dass manche Menschen ja denken, noch nicht mal dafür haben sie Zeit. Ne? Das ist
Ja.
ja irrwitzig, man noch nicht mal dafür Zeit hat. Ne?
Ja.
Es gibt so eine 6-Minuten-Meditation, weiß ich gerade auch nicht mehr, von wem die ist. Das habe ich wirklich mal probiert, in einer Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich mehr runterfahren. Da habe ich gedacht, komm, mit 6 Minuten verteilt über den Tag immer eine Minute, das wirst du doch wohl hinkriegen. Und dann hieß es, egal wann, nee, nicht egal wann, sondern egal wo, wenn man so merkt, jetzt brauche ich eigentlich den Stopp. Dann habe ich das sogar wirklich am Arbeitsplatz gemacht, dass ich gedacht habe, okay, ich bin gerade so speedy unterwegs, jetzt bleibst du gerade hier eine Minute stehen. So eine Minute kommt einem dann ja vor wie eine Stunde. Gerade wenn man so speedy ist, dann denkt man ja, ich kann jetzt hier nicht mehr stehen bleiben, ich kann jetzt hier nicht mehr stehen bleiben. Aber umso dringender ist es ja.
Ganz genau. Ja,
Wahnsinn,
ja,
oder?
ja, ja,
Also
ja.
das war wirklich richtig am Anfang schwer, mich da 6-mal eine Minute so zu bremsen. Und deshalb finde ich das gut mit deiner Minutenstrategie.
Ja,
Das hört sich ja erst so banal an, aber das ist schon auch eine Herausforderung und macht Sinn.
genau, es ist wirklich eine Herausforderung und deswegen eben auch so diese eine Minute, weil das Versprechen ganz klar vom Buch ist natürlich nicht, dass wir eine Minute was tun, ein bisschen Zauberpulver ausstreuen und unser Leben ist mega. Gar nicht, sondern es geht eben darum, so immer mal wieder eine kleine Minute mir zu nehmen. Ich vergleiche es auch gern. Jeder von euch war schon mal an einem Sandstrand. Ja, und jedes einzelne Sandkorn ergibt gemeinsam dann diesen wundervollen Strand. Und eine Minute mal durchatmen. Ja, oder bei mir im YouTube-Kanal gibt es auch eine Dankbarkeitsmeditation, die geht nur 3 Minuten. Ja, und diese 3 Minuten bewusst mal zu sagen, die nehme ich mir. Und wenn du dann spürst, wie mental erholt du bist, wie ausgeglichen du bist, da hast du wieder ein kleines Sandkorn an deinen Strand dazugelegt und viele dieser kleinen Sandkörner bringen dich dann eben auch dauerhaft in eine gute mentale Power rein.
Ja, bei dem Atmen, da denke ich, das wäre ganz gut, wenn wir da gerade auch mal eine Atemübung machen. Ich merke so gerade, wir sprechen so davon. Ah, meine Lunge möchte gerne sich jetzt auch einmal richtig durchpusten. Da möchte ich dich und die HörerInnen doch gerade zu zwei Atemübungen einladen. Und zwar eine Dreiecksatmung und eine Triangelatmung, die sich daraus ergibt. Ja, hast du Lust?
Ja, also ich habe super Lust. Ich habe schon die
Okay.
Augen zugemacht, bin schon voller
Aha!
Vorfreude hier.
Super, das ist die beste Voraussetzung. Dann nehmen wir unseren Zeigefinger und fangen links unten an und malen nach oben das Dreieck, also zur Spitze hin, ne? Dann rechts runter in die nächste Spitze und dann die Querverbindung von der einen Spitze zur ersten, ne? Also das ist so der Weg. Beim Hoch, wenn wir mit dem Finger hochmalen, atmen wir ein. Beim Runterführen aus. Und beim Verbindungsstrich, da ist Atempause. Beim Hoch einatmen, beim Runter aus, Verbindungsstrich ist Atempause. Aus dieser Dreiecksatmung habe ich eine Lach-Yoga-Atmung entwickelt, die Triangelatmung. Wir stellen uns vor, wir haben jetzt dieses Dreieck, dieser Triangel, ne, die halten wir mit der einen Hand fest. Mit der anderen Hand haben wir so einen kleinen Schlegel, ne, mit dem wir da auf die Triangel drauf tippen können. Dann atmen wir erstmal die drei Strecken, alle drei Strecken jetzt hoch wie runter und die Verbindung ist jetzt einatmen. Also wir atmen ein, nach oben, nach unten immer noch, die Querverbindung auch noch einatmen. Wir halten die Atmung, die Spannung und dann schlagen wir mit dem Triangelschlegel auf die Triangel, machen Pling und lachen. Bing! Also aus der großen Anspannung in die Entspannung. Noch einmal, alle drei Wege atmen wir ein, halten dann den Atem und erlösen uns dann mit dem Pling. Und nach dem Pling können wir auch hochspringen, hüpfen, also je nachdem, wie man das machen möchte, wie man die Spannung rauslassen möchte. Das ist jedem wieder individuell überlassen. Also einatmen, immer noch einatmen, immer noch einatmen, Atem halten, Spannung halten und Pling! Ich liebe es immer wieder, mit der Anspannung, Entspannung zu arbeiten, weil gerade gestresste Menschen können sich nicht direkt entspannen, sondern brauchen immer wieder auch diesen Wechsel. Und
Ja.
ja, das kann man damit sehr schön machen.
Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade, also aufspringen geht nicht, weil dann würde ich mein Mikro hier umschmeißen. Aber mit dem Lachen dann einfach mal so die Hände nach unten ausschütteln. Ja, Schultern so ein bisschen
Ja,
schütteln.
genau.
Und allein das schon, ja, wenn du dann merkst, boah, wie viel Anspannung hängt uns im Nacken, wie viel Anspannung hängt uns in den Händen, in den Armen. Ja, und das ein paar Sekunden nachwirken, geile, schöne Übung. Toll,
Ja,
danke
ne?
dir.
Ja, sehr gerne. Ja, und du sagst da auch noch mal was Wichtiges. In dem Tun, ne? In dem Tun registriert man ja erstmal wieder, boah, wo befinde ich mich eigentlich, ne? Habe ich heute überhaupt schon mal richtig durchgeatmet? Das ist ja auch was, was Menschen ja oft vernachlässigen, dass es nur so eine oberflächliche Atmung ist.
Ja.
Manchmal denke ich, wie überleben wir eigentlich? Fenster zu, flache Atmung. Wie geht das?
Ja.
Na, dass das auch immer wieder wichtig ist. Der Körper und der Geist, das Gehirn brauchen ja Sauerstoff, ne?
Ja, das ist zum Beispiel auch, deswegen liebe ich Lach-Yoga so. Ich habe das vor Jahren kennengelernt. Das war bei uns damals Volkshochschule ein Kurs und das war total witzig, weil das hat im Erdgeschoss stattgefunden und draußen ging halt Straße, Gehsteig vorbei. Und wir hatten dann zum Beispiel eine Übung, das Rasenmähen, ja, dieses Ha-ha-ha-ha-ha, wo wir quasi unseren fiktiven Rasenmäher durch den Raum geschoben haben und wir haben uns schlapp gelacht. Draußen sind die Leute vorbeigegangen, haben echt reingeguckt, so, was machen die Vollbekloppten hier? Und wir so, ja, geil. Das sind eben auch so Übungen. Ich liebe das seitdem. Also da bist ja du die absolute Spezialistin, Silvia. Ich gebe manchmal Lach-Yoga-Übungen weiter, weil das ist für mich so der einfachste Weg, ins Atmen zu kommen. Gleichzeitig schüttet der Körper Glückshormone aus. Lachen, weißt du auch, wisst ihr alle, wenn ihr Silvia auch schon länger zuhört, bewegen alle Muskeln in unserem Körper durch. Ja, und das ist so ein klitzekleiner Mini-Move. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, nach deinem Plingen vielleicht 10 Sekunden gelacht, ja, mehr war es wahrscheinlich nicht mal. Aber allein diese 10 Sekunden machen so viel in unserem Körper den Unterschied. Also guckt wirklich, dass ihr solche kleinen Sachen immer mehr in euren Alltag reinholt.
Ja, genau. Es ist ja auch immer wieder so eine Erinnerung. Der Körper darf
Absolut.
Sich erinnern.
Aha.
Und was ich da so immer mehr dran wertschätze, ist, dass der Körper immer wieder eine Information bekommt, ich darf umschalten. Ich darf verändern. Ich kann verändern. Dass der Körper wirklich von sich aus mehr das registriert, speichert und dann irgendwann auch mehr von alleine macht und nicht immer in einer Geschichte so hängen bleibt. Weil das ist ja das, was uns krank macht, wenn wir wohl länger hängen bleiben. Solange wir in der Lage sind, immer da wieder auszusteigen und kurz zu wechseln, ne, aus der Anspannung in die Entspannung, aus der Stresssituation in die Heiterkeit, aus der Trauer in die Heiterkeit, all das, das ist ja das, was uns gesund hält. Ne?
Ja. Vielleicht, wenn es interessant ist für euch, ich habe ja auch in dem Buch die 1-Minuten-Strategie gegen mentale Erschöpfung immer mal wieder sogenannte Neuro-Insights drin, also wo ich auch so ein bisschen erkläre, was im Gehirn passiert und vielleicht ermuntert euch das auch noch, Lachen oder andere schöne Chief Happiness Officer Aufgaben in euren Alltag reinzubringen, weil in dem Moment, wo du dir selber was Gutes tust, schüttet dein Körper jetzt zum Beispiel beim Lachen Endorphine aus, Serotonin, so unser Zufriedenheitshormon, oder wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, Oxytocin. Das heißt, automatischer Vorgang im Körper, du tust was, was dir gut tut, Glückshormone werden ausgeschüttet und im nächsten Step schüttet dein Körper Dopamin aus und Dopamin ist unser Tu-es-nochmal-Transmitter-Hormonstoff, sage ich jetzt mal. Und Dopamin sorgt dafür, dass du das, was du gerade getan hast, wieder machen willst und wieder und wieder und wieder. Und das ist zum Beispiel dann auch das Geheimnis, wenn wir Rituale etablieren wollen in unserem Leben, Routinen etablieren wollen. Alles, was uns gut tut, in dem Moment, wo du es ein paar Mal gemacht hast, wo dein Körper dieses Erlebnis hat, Glückshormone ausgeschüttet, Dopaminausschüttung, du tust es nochmal, es kommen wieder die Glückshormone, sondern irgendwann mal geht euch das so in Leib und Blut über, dass du dann irgendwann mal gar nicht mehr quasi bewusst sagen musst, in der Früh, du stehst auf, du gehst ins Bad, du schleppst dich zu deinem Spiegel hin. Am Anfang sagst du vielleicht noch, okay, jetzt mal bewusst mich im Spiegel anlächeln und mir einen freundlichen guten Morgen wünschen. Die ersten Male steuerst du es kognitiv und irgendwann mal ist es dir so in Fleisch und Blut übergegangen, automatisch, du gehst ins Bad, du grinst dich selber an, du fängst zum Lachen an und das ist wirklich genial, wie euer Körper euch dann sozusagen diese kognitiven Entscheidungen abnehmen kann für gute Entscheidungen. Klappt natürlich auch für negative, ja, darum ist es auch so schwer, hinderliche Gewohnheiten abzulegen, aber das ist so ein guter Weg, positive Gewohnheiten zu etablieren.
Ganz genau, ja, das sehe ich auch so. Und ich sehe es ja auch, wie das funktioniert. Da habe ich ja auch angefangen. Und morgens, dann lacht man so wie schon mal zu zweit, ne? Grinst schon mal so gegenseitig an. Dank der Spiegelneuronen funktioniert das bestens. Ja, das ist ein gutes Stichwort mit diesen Neuroinsights, wie du das ja nennst. Das habe ich total genossen, das in deinem Buch immer wieder so zu lesen, weil ich liebe dieses Hintergrundwissen, diese Erklärungen. Und ich merke auch im Lachclub, dass die Leute, ich sage immer, man muss ja wissen, warum wir den ganzen Quatsch machen. Und sobald man dann diese Erklärung wieder hat, die Menschen lieben Erklärungen, dann ist es wieder noch selbstverständlicher, dass man es tut.
Ganz genau.
Wir merken zwar, dass es uns gut tut, aber wir wissen ja auch immer gerne, warum tut es denn gut?
Ja, genau.
Manche glauben es ja erst, wenn es dann wissenschaftlich belegt wird, ach ja, es tut ja wirklich gut. Ja, da habe ich auch noch nachher eine Frage, aber ich wollte es schon mal aufgreifen, weil zuvor würde ich dich gerne mit dem Affengeist, dem Monkey Mind, nochmal fragen nach deiner wunderschönen Geschichte, die du da beschrieben hast, die Affen und der Affengeist. Es gibt ja viele Geschichten zu diesem Affengeist, aber deine Geschichte, die gefiel mir auch sehr gut und ich wollte dich bitten, sie uns zu erzählen.
Ja, also die Geschichte ist folgende, dass ein Affe Hunger hat, zu einem Kloster geht, in der Hoffnung, dass er da irgendwie Bananen, Obst bekommt. Und wie er so über dieses Klostergelände stromert, hört er zu, wie sich Mönche unterhalten oder ein Mönch gerade so einen Vortrag hält und beschreibt, dass der Geist wie so ein Affengeist ist und dass es wahnsinnig schwer ist, zur Ruhe zu kommen und dass die Gedanken immer von einem Ast zum nächsten hüpfen, wie so kleine, quirlige Äffchen. Und das entzürnt diesen Affen ganz brutal, weil sich denkt so, hä, geht doch gar nicht und das stimmt doch gar nicht. Und wir Affen, wir sind doch echt total solide kleine Lebewesen. Und er saust zurück zu seinem Plan Affen-Community. Und dann sind die auch alle völlig entzürnt und sagen, jetzt wir beweisen quasi diesem Mönch, dass er überhaupt gar nicht recht hat. So, dann sagen sie, wir meditieren jetzt. Ja, wir setzen uns jetzt hin und meditieren. Und wie sie sich so hinsetzen, fällt ihnen ein, ach, wir brauchen aber bequeme Kissen zum Sitzen. Also rennen sie los, sammeln Blätter, schaffen sich wunderschöne Sitzplätze. So, und dann sitzen sie endlich und dann sagt einer von den Affen, hey, aber wir wollten doch heute eigentlich noch zur Bananenplantage. Ah ja, stimmt, dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Zack, sie sausen los, plündern die Bananen, legen die auf den Haufen, setzen sich wieder zurück in ihren Meditationskreis und dann sagt wieder ein Affe, ah, aber Leute, bevor wir meditieren, wir sollten vielleicht die Bananen schälen, dann müssen wir es ja nach nicht machen. Ja, gesagt, getan. Ja, sie schälen die Bananen, dann setzen sie wieder in den Meditationskreis. Dann kommt der nächste Affe daher und sagt, naja, aber vielleicht sollten wir die Bananen schon mal ins Maul nehmen, dass wir das dann ja nicht später dran denken müssen. Also stopfen sich die Affen die Bananen in die Backen, setzen sich wieder hin und naja, mit geschlossenen Augen dauert es dann gar nicht lang, bis sie die Bananen einfach essen und darüber völlig vergessen, dass sie ja eigentlich meditieren wollten. Ja, und das ist, was vielleicht viele von uns, von euch auch kennen, dass du sagst, ja, jetzt will ich das machen, aber bevor ich das mache, mache ich noch das schnell. Ah ja, dann mache ich noch das schnell. Ah ja, dann noch das schnell. Ja, und vor lauter hier noch schnell und das und das und das und das, vergessen wir, das zu tun, was wir eigentlich tun wollten. Ja, das können manchmal auch ganz banale To-Dos sein. Oder auch gerade, wenn es so darum geht, auch mal im Kopf zur Ruhe zu kommen, abschalten zu können. Ja, ich erinnere mich früher auch, wie ich Yoga gemacht habe. Um 6 Uhr ging die Yoga-Session los. Ich bin eine Minute vor 6 auf diese Yogamatte gehechtet und dann ging es die ersten 5 Minuten, 10 Minuten Minimum. Und das muss ich noch machen und das habe ich jetzt vergessen und das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Und das ist genau das, was uns dann mental zermürbt und wo es so hilfreich ist, diesen Monkey Mind, diesen Affengeist bewusst mal einzufangen, bewusst einzubremsen und damit innerlich, kognitiv, mental wirklich mal Ruhe reinzubringen.
Ja, diese Geschichte, ich finde die klassisch. Ich glaube, da können sich viele drin wiederfinden. Und ich kenne das immer so beim Meditieren, dann sehe ich immer meine Tagesform, ne? Ob die Äffchen hüpfen oder ob sie die Banane längst gegessen haben oder wo man sich gerade so befindet in diesem ganzen Monkey Mind. Und du hast einfach eine tolle Idee dabei. Ich habe das dann auch für mich auch mal dann so gemacht, dass du gesagt hast, man kann dem Monkey Mind einen Namen geben. Die Grübel-Gisela oder der Alarm-Alex, um so eine, ja, so eine Distanz, so eine humorvolle Distanz zu schaffen, weil es hört sich ja immer so gut an, den müssen wir beruhigen, die Äffchen sollen mal Ruhe geben, aber es ist ja mal die Frage, wie. Ne?
Genau.
Und da fand ich das durchaus nett mit dieser Gegenüberstellung. Ich habe ein Gegenüber, ne? Mit dem Namen habe ich ja dann so ein Gegenüber. Ich habe dann bei mir geschrieben, oh ja, die stürmische Silvia möchte gerade wieder sehr viel auf einmal. Ha. Ja, erzähl doch bitte mal was zu der Namensgebung.
Genau, also die Idee ist, wenn halt so dieser Affengeist durchdreht in deinem Hirn, ja, wenn du so das Gefühl hast, du kannst diese ganzen Äffchen überhaupt gar nicht einfangen, allein dadurch, dass du einem oder auch mehreren, kannst auch dem ganzen Clan mal einen Namen geben, wenn du das Gefühl hast, es ist alles irgendwie ein Thema, einen Namen gibst, wird es für dich greifbarer und du hast sozusagen ein Gegenüber plötzlich, was du, sagen wir mal, besser greifen kannst. Ja, sind das jetzt nur anonyme Äffchen, da guckst du zu, schwierig, schwierig. Wenn du aber dann einen zum Beispiel bewusst ansprichst, eben deine Grübel-Gisela oder deine stürmische Silvia, ja, dann entsteht, also allein wenn ich das jetzt so erzähle, entsteht schon das Bild in meinem Kopf, dass sie das Äffchen umdrehen und so, okay, Silvia, was willst du von mir? Ich bin die stürmische Silvia. Ja, und dann kannst du reden und kannst sagen, ich finde es ja super, dass du da bist in meinem Leben, weil das bringt Action rein in mein Leben, das bringt Lebendigkeit. Aber jetzt für den Moment, du lass uns doch mal einen Spaziergang machen. Ja, was sicherlich nicht funktionieren würde, euren Sparring-Partnern zu sagen, setz dich doch mal hin und halt doch mal die Klappe. Das wird garantiert nicht funktionieren. sondern da bin ich dann immer ein großer Freund auch von umschalten statt abschalten. Das heißt, bewusst auch dann zu sagen, komm mal her, stürmische Silvia, komm mal her, Alarm Alex, lass uns mal einen Wandspaziergang machen, guck dir da mal hier das bunte Herbstlaub jetzt gerade an oder der erste Frost, der in der Früh schon auf der Wiese ist. Und das ist dann sozusagen das Weiterdrehen des Tipps, weil wir erwachsene Menschen oder überhaupt wir Menschen, wir verfügen neurobiologisch, neuropsychologisch betrachtet über eine Fähigkeit, das heißt, wir können Aufmerksamkeit bewusst steuern. Das haben Tiere, zumindest soweit man es erforscht hat, nicht. Ja, Tiere reagieren sehr instinktgetrieben, sehr reizorientiert. Das ist der sogenannte Bottom-up-Effekt. Und wir Menschen, wir können auch top-down agieren. Das heißt, vom Gehirn runter in unseren Körper melden, was wir tun. So, und dann kannst du im nächsten Schritt deine Aufmerksamkeit richten auf schöne Themen, auf andere Themen. Und sozusagen hier deinen kleinen Monkey Mind nochmal sehr liebevoll an der Hand nehmen und mit dem Monkey Mind in die Richtung gehen, die dir jetzt gerade gut tut.
Ja, und du hast auch so schön geschrieben, was erlernt ist, kann auch verlernt werden.
Genau.
Auch die Ablenkung.
Ganz genau.
Ja. Das fand ich nochmal einen schönen Gedanken, dass man nicht immer nur das Negativ sieht, wenn man was verlernt. Manches macht auch Sinn, es zu verlernen. Oder wie du gerade so schön gesagt hast, dieses Umlenken. Ne? Ich liebe auch mehr dieses statt Ausbremsen Umlenken, weil es soll ja im Fluss bleiben. Wir wollen ja weiter. Immer nur ausgebremst zu werden, das nützt uns ja nicht viel. Also mal wieder einen Weg zu finden, wie geht's denn weiter? Ne?
Ja, vor allem rein mental. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Wir können nicht nicht denken. Das geht einfach nicht. Ja, selbst nachts, du träumst, dein Gehirn ist immer beschäftigt. Da sind immer Dinge in Bewegung. Und auch wenn manche Leute denken, ja, aber so buddhistische Mönche, die haben doch die totale Leere im Kopf. Nein, die haben keine Leere, sondern die erzählen auch. Und da gibt es schöne Studien, wo Gehirnströme von meditierenden Mönchen gemessen wurden, wo man merkt, die kommen in so einen Alpha-Zustand rein, in so eine tiefe Entspannung, aber sie denken dabei. Und das ist eben dieses Faszinierende, eben nicht zu sagen, okay, wenn ich mich mental erholen will, dann muss da oben komplette Leere herrschen, wird nicht funktionieren. Aber was funktioniert, denk an was Schönes. Beam dich gedanklich an einen wunderschönen Strand, auf einen tollen Berg, irgendeinen Ort, wo du dich wohlfühlst, wo du dich sicher fühlst. Und automatisch wird dann die innere Ruhe einkehren.
Ja, schon allein, wenn du das so erzählst, merke ich, kommt auch so ein tiefer Seufzer. Na, das lohnt sich ja auch, da in die Richtung wirklich sich mehr zu schulen, weil es wurde ja auch festgestellt, das beschreibst du da auch sehr schön, wie viel Energie uns Störungen kosten. Ne, und wie viel Zeit wir brauchen, um uns wieder neu zu fokussieren. Wie hast du geschrieben? 8 bis 25 Minuten braucht man teilweise, je nachdem, wie lang die Störung ist.
Genau.
Egal, ob man sich selber stört oder andere. Ne? Also man kann sich ja auch perfekt selber stören.
Ja,
ne?
Perfekt.
Es müssen nicht immer die anderen sein. Nein, nein. Ja, sag doch bitte nochmal da was zu, weil das fand ich auch nochmal ganz spannend und hochgradig motivierend, dann daran was zu ändern, wenn man sieht, wie viel Zeit und wie viel Energie es kostet, sich immer wieder von Neuem einzunorden.
Ja, ich arbeite viel ja mit berufstätigen Führungskräften, unterschiedlichste Branchen. Die kommen zu mir ins Coaching ganz, ganz häufig, weil sie natürlich sagen, boah, ich schaffe nicht das, was ich schaffen will. Ich habe einen wahnsinnig hohen Workload, ich habe eine enge Taktung und ich möchte in irgendeiner Form Freiräume schaffen, dass ich wirklich auch mal pünktlich Feierabend machen kann, dass ich die Wochenenden nicht durcharbeiten muss. Und wir denken da in erster Linie oder viele Menschen denken dann erstmal, ja klar, du musst halt lernen, effizienter zu sein. Ja, musst halt gucken, wie kannst du Tempo beschleunigen, wie kannst du Aufgaben schneller machen. Manchmal macht es Sinn, ist aber nicht das, wie ich gerne arbeite, sondern ich gucke da mal mit den Menschen, was glaubst du oder was finden wir auch tatsächlich messbar raus, was bindet deine Zeit, was bindet deine Aufmerksamkeit? Wenn ihr jetzt hier zuhört, ich glaube, ihr stimmt alle zu und ihr könnt auch mal Freunde fragen, Kollegen, Kolleginnen fragen, quer durch alle Branchen, quer durch alle Hierarchien, auch im privaten Alltag. Dieses Phänomen, dass wir permanent rausgerissen werden aus dem, was wir tun, erleben so viele Menschen. Und der Punkt ist, ihr könnt euch das vorstellen, wenn du gerade konzentriert an einer Aufgabe sitzt. Jetzt kommt eine Störung aus dem Außen oder aus dem Innen, egal, können wir uns nachher auch gleich noch unterhalten, die Störungen von innen, sagen wir mal eine Störung von außen. Ein Mensch kommt auf dich zu und sagt, ja, Silvia, hast du gerade mal schnell 2 Minuten Zeit für mich? Ich habe da gerade mal eine Frage. So, jetzt muss dein Arbeitsgedächtnis sozusagen erstmal abladen, das Thema, womit du gerade beschäftigt bist, muss die neuen Informationen reinladen. Und dieses Ausladen, Einladen bezeichnen wir als sogenannte Wechselkosten. Das heißt, dein Gehirn verbraucht schon mal Energie, verbraucht schon mal Speicherkapazität, von einem Thema aufs andere zu gehen. So, und wenn du jetzt diese Störung bearbeitest, angenommen, es waren wirklich nur 2 Minuten, was meistens überhaupt nicht stimmt, ja, größte Lüge ever, hast du gerade mal schnell 2 Minuten Zeit für mich, ja, wahrscheinlich warst du eine halbe Stunde damit beschäftigt, whatever. Jetzt kommst du gedanklich zu deiner eigentlichen Aufgabe zurück und jetzt kommt das Phänomen, dass die meisten von uns da sitzen und sagen so, wo war ich gerade? Was wollte ich gerade machen? So, und jetzt braucht's Minimum eine Minute. Je komplexer die Aufgabe war, 8 Minuten. Wenn du ganz komplexe Aufgaben hattest, kann sich das Studien zufolge sogar auch bis 25 Minuten ausdehnen, bis du wieder mental auf dem Stand bist, wo du vorher warst. So, und das ist dann ganz häufig das, was ich auch viel dann mit meinen Coaching-Klientinnen mache, zu sagen, wo kannst du dich abschotten von Störungen? Wo kannst du zumindest mal 1, 2 Stunden störungsfrei tief in Aufgaben eintauchen? Weil dieses jederzeit erreichbar sein, ist in Fleisch und Blut übergegangen, ja, ist vielleicht auch schön, dass du dich gebraucht fühlst, aber für die mentale Power, für die Konzentration und damit auch für die Produktivität ist es der Killer vom Feinsten. Und da eben mal anzusetzen, beispielsweise im Umgang mit anderen Menschen, zu vereinbaren, störungsfreie Zeiten, ist extrem hilfreich. Oder wenn ich jetzt auch sage, für mich selber, ich selber reiß mich immer wieder raus, automatischer Griff nach dem Handy, nur schnell mal gucken, was in WhatsApp drin steht, nur schnell mal News checken, sind ja auch Störungen. Und das haben wir uns in den letzten Jahren regelrecht antrainiert. Auch hier wieder so eine Dopamin-Glückshormon-Geschichte. Ja. Griff nach dem Smartphone kann auch Glückshormone ausschütten. Also zieht sich in diesen Strudel rein und hier bewusst zu sagen, na ja, nur weil du halt die letzten Monate oder Jahre in diesem Automatismus drin warst, musst du nicht weiter drin bleiben. Du kannst bewusst aussteigen und dieses gelernte Fragmentieren der Aufmerksamkeit wieder entlernen. Wow, das war jetzt lang, glaube ich.
Das finde ich toll, dass du das gerade so beschrieben hast, weil ich finde, das ist was ganz Wichtiges mit diesen Wechselkosten. Weil ich glaube, dass um diese Fakten viele ja wissen, ja, ich weiß, ich lenke mich ab, ja, ich weiß, ich greife zum Handy, aber na ja, und das ist ja auch eine Entspannung. Und da steckt eben der Trugschluss drin. Und du hast es eben nochmal so schön ausgeführt, das ist eben auch Dopamin besetzt. Das macht irgendwie auch glücklich, weil man die Nachricht schön findet oder weil man sieht, da reagiert einer auf mich, was auch immer uns dieses Dopamin dann beschert. Aber das ist ja was, was uns ja trotzdem diese Wechselkosten kostet. Und man denkt, warum bin ich denn jetzt so erschöpft? Und es war
Ganz
doch
genau.
eigentlich entspannt, es war doch eigentlich nett. Nein, es war eben nicht entspannt. Es war vielleicht nett, aber nicht entspannt. Es hat Kraft gekostet und ich muss mich wieder neu fokussieren. Und dafür ist dieses Hintergrundwissen so wichtig, weil wir brauchen ja was für unsere Einsicht, es anders zu tun.
Ganz
Ne?
genau,
Und es
ja.
dann eben zu tun mit dieser Motivation. Nein, diese Wechselkosten will ich nicht mehr bezahlen. Ne? Da drin steckt ja so für mich, finde ich, der Schlüssel, dass man bereit ist, was man so lieb gewonnen hat, vielleicht doch mal anders zu machen.
Ja, eine Zahl, die häufig überzeugt, das war eine Studie, wo sie Probanden in ein Labor eingeladen haben und denen Konzentrationsaufgaben gegeben haben und dann geguckt haben, also es waren mehrere Gruppen und die einen durften das Handy neben sich auf den Schreibtisch legen, die anderen sollten es draußen im Gang, im Flur, im Schrank lassen. Und dann hat man geguckt, wie schnell lösen die die Aufgaben und wie richtig, wie fehlerfrei lösen sie die Aufgaben. Und der Unterschied zwischen der Gruppe, die das Handy vor sich liegen hatte und die das Handy draußen hatte, war ein Produktivitätsunterschied von 26%.
Ups.
Das heißt, die, die das Handy nicht in Griffweite oder Blickweite hatten, haben 26% mehr an Aufgaben geschafft, fehlerfreier geschafft. Und das war für mich so eine Zahl, die hat mich auch total überzeugt, Handy echt aus Sichtweite zu legen, weil Handy, das dauert dich keine 5 Sekunden, dass du es nicht mehr siehst. Aber der Effekt, dann zu sagen, boah, ja, fast ein gutes Viertel schaffe ich mehr in der Zeit. Und dann kann ich mir ja jetzt keine Pause am Handy, weil das ist auch so ein neues Credo von mir. Pausen am Handy sind keine Pause, sondern Hochleistungssport fürs Gehirn. Aber dann kann ich sagen, jetzt 45 Minuten super produktiv sein, super fokussiert sein. Und dann kann ich ja Viertelstunde, 10 Minuten mit meinem Handy rumhantieren und dann mache ich nochmal 5 Minuten wirklich Pause, Pause. Wäre ideal.
Das ist ja spannend. Allein, dass das Handy da lag, dass man gar nicht das genutzt hat, sondern allein, dass man immer wieder da so hingucken konnte.
Ja, genau,
Ist
weil
ja
du guckst
irre.
hin, ja, und ich
Ist
glaube,
ja auch
das kennen
schon ein
auch alle
Break.
von uns. Genau, es ist ein Break. Ja, und dann sagst du, ah ja, ich könnte mal schnell gucken. Ah nee, ich gucke jetzt nicht. Ja, nur
Ja,
ganz kurz. Nee, ich gucke jetzt nicht. Ja, das heißt, ein
genau.
Teil
Das
deines
Denken geht
Gehirns,
dahin, ne? Die
absolut,
Aufmerksamkeit geht
ganz
dahin.
genau, ja.
Spannend. Ja, solche Studien sind natürlich wirklich interessant. Ja, aber
Ja,
man will es ja immer
natürlich.
nicht glauben, aber so
Ja.
Zahlen sind ja echt überzeugend, ne?
Ja.
Ja. Ja, ich würde gerne mal an dieser Stelle zu ein paar Lach-Yoga-Übungen einladen. Ich habe durch diese ganze Fülle, in der viele Menschen sind, dieser Hektik, in der viele sind, habe ich irgendwann mal gesagt, wir können die Hamsterrad-Übung machen. Und ich liebe ja den Wechsel, dann im Wechsel mit dem Faultier, was dann in der Zeitlupe ist. Und dieses Faultier, das kommt aus dem Film Zumania. Kennst du den Film zufällig? Das ist ein
Nee,
Zeichentrickfilm.
jetzt
Da
nicht.
kommt so ein Speedy-Hase in die Abteilung, wo sie nach so einem Autokennzeichen fragen will. Und dieser Speedy-Hase will natürlich ganz schnell eine Auskunft. Und das Faultier, das ist aber in Zeitlupe. Ne? Und das ist so ein herrlicher Kontrast. Kann man bei YouTube sich den Trailer dazu angucken. Ich finde, das sieht das mal so köstlich. Und diesen Kontrast möchte ich euch einladen, dass wir das einmal machen. Dass wir uns vorstellen, da gibt es so ein Hamsterrad neben uns. Und da springen wir rein und dann rennen wir und laufen und schneller, weil wir wollen ja noch mehr und das schaffen wir auch noch und noch eine Aufgabe, kein Problem, schneller, 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 schneller. Und dann merken wir, ich kann und will nicht mehr und springen raus. Aber es ist ja so trainiert, ne? Die nächste Aufgabe ruft und wir springen da schon wieder rein und laufen und rennen und die Zunge hängt uns schon fast aus dem Hals, aber es geht weiter, 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 weiter und wieder rausspringen. Unsere Entscheidung, wann springen wir raus? Hoffentlich rechtzeitig. Und dann kommt das Faultier. Das sind dann Zeitlupenbewegungen. Wir können uns ganz langsam bewegen. Und das Faultier lacht dann auch noch in Zeitlupe. Das ist in diesem Film so köstlich dargestellt. Mir macht dieser Wechsel immer totalen Spaß und es zeigt einem so, in welchem Speed man ist und dass das Langsame gar nicht so einfach ist. Wenn man es so ein paar Mal hin und her macht, pendelt man sich dann so halbwegs wieder mal in einem gängigen Tempo ein. Wie ging es dir dabei?
Ich bin jetzt ganz runtergefahren.
Sehr gut, sehr gut,
Warte mal, ich mach mal
yeah!
schnell mal den Hasen.
Genau, der
Bin ich wieder da.
Hase wäre auch noch gut. Das ist auch eine schöne Idee. Echt, guck dir mal den Trailer an, das ist einfach zu köstlich. Sehr gut, sehr gut, yeah. Sehr gut, sehr gut, ja. Sehr gut, sehr gut, wunderbar. Ja, das Gehirn reinigen, diese Übung, die liebe ich ja auch so sehr. Wir haben in unserem Kopf so viele festgefahrene Gedanken, Glaubenssätze und ach, weiß der Kuckuck was, was da so festhängt. Dann haben wir statt der Dentalseide eine Mentalseide. Die können wir uns halt von einem Ohr zum anderen einfädeln und hin und her ziehen. Oder diagonal. Unsere Fantasie hat ja keine Grenzen. Wir können die Seide, die Mentalseite so hin und her ziehen, dass das Gehirn wirklich geputzt wird und der ganze Schmuddel rieselt raus. Ach, herrlich. Dann wundert man sich, was da so alles rausrieselt. Das kann man immer wieder, so wie man Zähne putzt, kann man auch mal sein Gehirn putzen. Da sammelt sich ja auch immer aktuell was Neues an. Ach, herrlich. Und dann kann man das Ganze, was rausgerieselt ist, mal ein bisschen zusammenschieben, zusammendrücken. Und dann kichern wir mal in diese Hände rein mit diesem zusammengedrückten Schmoddel. Und freuen uns, dass das nicht mehr in unserem Kopf ist. Ach, und es wird immer kleiner, dies, was wir da bekichern. Und dann können wir es zum Schluss mit einem Lachen aus dem Fenster schmeißen. Das war die Kropreinigung vom Gehirn. Jetzt können wir noch eine Feinreinigung machen. Zwischen unseren Gehirnhälften, da haben wir ja einen Balken. Und auf diesem Balken gibt es einen Reißverschluss. Den können wir einmal aufmachen. Und dann den Kopf aufklappen, zack, und unser Gehirn rausholen. Und das hat ja so schöne Hirnwindungen. Da können wir mit einem feinen Bürstchen, lalala, die Hirnwindungen putzen, den Dreck immer wegpusten. Man hat gesehen, die Mentalseite hat schon viel weggeputzt. Dann gibt es also diese ganz hartnäckigen Gedanken, ne? So die so irgendwie so gar nicht weichen wollen. Aber dafür haben wir den Lachhaken. Unser Zeigefinger ist der Lachfinger, den machen wir so ein bisschen krumm, wie so ein Haken. Dann können wir so ha, ha aus diesem Gehirn da, wo diese ganz hartnäckigen Gedanken sitzen, die ha, Ha, können wir die so rausziehen? Ha, super. Also, bei mir sieht es jetzt schon ganz ordentlich aus. Das ist nämlich noch ein feines Schwämmchen. Und dann können wir unser Gehirn doch auf Hochglanz bringen, wie so Alabaster, ne? Dass es so schön hell glänzt. Ah, super. Wunderbar. Und wenn es denn so frisch geputzt ist, dann nehmen wir es, setzen es wieder in den Kopf rein, klappen wieder zu, Reißverschluss zu, niep, versiegeln unser Gehirn. Ah, wunderbar. Und jetzt haben wir ja neuen Speicherplatz. Da ist ja wieder Platz, ne? Ist ja ganz viel Schmuddel raus. Dann nehmen wir wieder unseren Zeigefinger als Speicherfinger, tippen auf den Kopf. Und dann können wir mal Zuversicht und Freude und Helligkeit, Licht, gute Gedanken. Ach, alles, was uns gut tut, das können wir da mal reinspeichern, was uns dann wieder hilft, die nächsten Probleme zu lösen. Ja, wie geht's jetzt deinem Kopf?
Ich liebe diese Übung.
Das tut gut, ne? Ja, ich finde das auch immer wieder von neuem gut. Also die kann man täglich, ja, wie man Zähne putzt, ne? So
Ja,
kann man
genau.
das den Kopf frei machen und dann kann man
Ja.
wieder auch neu denken, Perspektiven wechseln, nicht so festgefahren, ne? Und was ich auch wichtig finde, dass es ja nicht alles schlecht ist, was wir denken, ne? Vieles hilft uns ja auch, dass wir schon auch gucken, wenn wir dann wieder neu programmieren, dass wir all das, was uns natürlich unterstützt und hilft, dass wir das behalten, ne? Nicht alles rausschmeißen. Ja.
Nee, wäre schade.
Genau, das wäre schade. Ja, und dabei gehe ich mal über zu den Gedanken, von den Gedanken zu den Sorgen. Sorgen sind ja auch Gedanken. Und du sagst, Sorgen sind neurologische Ereignisse. Da möchte ich dich doch bitten, auch noch mal was zu sagen.
Ja.
Ja.
Also ich habe die Sorgen mit reingenommen. Also im Buch geht es ja hauptsächlich um mentale Erschöpfung und ganz streng genommen sind Sorgen emotionale Erschöpfung. Ja, klar, sie beschäftigen uns auch natürlich mental, weil alles, was uns durch den Kopf geht, natürlich Kapazität im Gehirn braucht. Aber das Fiese an Sorgen ist, dass sie eben nicht nur mentale Kapazitäten blocken, sondern eben so viel auf der emotionalen Ebene arbeiten. Und das ist ganz, ganz häufig das Problem, gerade auch zum Beispiel nachts, ja, wenn wir dann wach liegen und es ist ruhig im Außen, unser Gehirn bekommt keine neuen Reize, die es gerade verarbeiten soll. Es wird ruhig im Außen, es wird ruhig im Innen und dann kriegen diese Sorgen, Schattengestalten viel mehr Macht über uns, was dann wieder dazu führt, dass wir uns schlaflos wälzen, überhaupt gar nicht mehr zur Ruhe kommen. So, und da gibt es einen Kniff, bewusst mir mal zu sagen, die Sorgen, natürlich habe ich Probleme im Außen. Ja, ich habe vielleicht gerade eine Ehe, die kriselt. Ich habe finanziell ein Problem. Ich mache mir Sorgen um mein Kind, um meinen Arbeitsplatz, um meine pflegebedürftigen Eltern. Also das sind ja alles echte Anlässe im Leben. Und es geht jetzt nicht darum, die irgendwie klein zu reden oder wegzuwischen, sondern es geht darum, wenn diese Sorgen einfach in uns sich so aufblähen, so Harry Potter-mäßig so Dementorengröße annehmen, ja, und so
Ja.
völlig übernehmen, ihr dann mal zu sagen, okay, wie gesagt, das im Außen, es findet statt, aber was jetzt hier gerade passiert in mir, dass sich das so aufbläht, das ist rein ein neurologisches Phänomen, ja. Es ist keine Wirklichkeit, es ist nicht, dass diese Sorgen diesen immensen Raum momentan in meinem Gehirn brauchen, sondern es ist auch wieder durch Hormone, durch Transmitter, durch Synapsentätigkeiten führt es dazu, dass sich's halt so schwer, so bedrohlich anfühlt. Und da eben alleine zu sagen, ah, okay, du große, große Sorge, die mich jetzt hier gerade wach hält, du bist doch nichts anderes als ein neurobiologisches Phänomen. Ja, du bist jetzt hier gerade mein Synapsentanz. Halt jetzt mal ein bisschen inne. Und allein das sich auch wieder mal zu sagen, kann helfen, dass wir aus diesem Grübeln rauskommen, dass sich die Sorgen immer weiter aufblähen, dass du dann zum Beispiel auch besser schlafen kannst, was dir dann die Kraft gibt, die mentale Kraft gibt, die Probleme auch wirklich zu lösen. Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir die Probleme kleinreden oder wegschieben wollen, sondern es geht darum, dass wir sie zu den Zeiten, wo sie überhand nehmen, dass wir denen Grenzen setzen, um mentale Power zu entwickeln, Probleme dann auch wirklich echt lösen zu können.
Ja, ganz wichtig. Ist ja auch so ein Energiefresser.
Total, ja.
Ja, und du hast eine Übung, Sorgen entsorgen.
Ja.
Verrat uns die doch mal.
Sorgen entsorgen. Also, wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir unsere Sorgen nicht wahrnehmen, sondern es geht darum, Sorgen, die wir haben, sehr wohl bewusst anzunehmen und dann uns aber eine Zeit gerne auch zu suchen, wo wir diese Sorgen entsorgen. Und da kann es teilweise schon helfen, dass du hingehst und sagst, ich schreibe es einfach mal runter. Alles, was mir durch den Kopf schießt, ich schreibe es jetzt einfach mal runter, weil allein dieses Ausspeichern kann schon helfen, dass ja, du eine andere Distanz, einen anderen Blick auf diese Sorgen bekommst. Und dann in dem Moment, wo ich es auch mal ausgespeichert habe, dann kann ich auch viel besser damit umgehen im Sinne von, dass ich sage, was wäre jetzt ein erster logischer Schritt? Wie kann ich das lösen? Wen könnte ich mir vielleicht zur Hilfe nehmen, um diese Sorgen zu lösen? Also aufschreiben ist schon mal super. Oder eine Übung, die ich auch total liebe. Du kannst auch mal, gerade wenn du merkst, diese Sorgen beschäftigen dich irgendwie den ganzen Tag, du kriegst es gar nicht eingebremst, dann könntest du zum Beispiel sagen, gerade an dem Ort, wo du jetzt bist, Büro, Zuhause, Wohnzimmer oder gedanklich, wenn du jetzt gerade auch unterwegs bist, such dir einen Stuhl und sag, das ist jetzt mein Sorgenstuhl. Und immer, wenn die Sorgen dich überfallen, wenn dein Worry sozusagen hochkommt, setz dich auf diesen Stuhl, kannst dir auch gerne eine Zeitbeschränkung geben und sagen, so und 10 Minuten lang kann ich mich jetzt wirklich auf diesem Sorgenstuhl suhlen, kann das alles tief in mir empfinden und nach diesen beispielsweise 10 Minuten steh auf, lass plakativ die Sorgen auf diesem Stuhl zurück und geh ganz plakativ bewusst einen Schritt weg. Das klingt jetzt ein bisschen crazy, wenn man das so hört. Das ist wirklich auch was, was man ausprobieren darf, was natürlich auch ein bisschen Übung braucht. Aber was dir dann hilft zu sagen, wie gesagt, auch hier wieder, es geht nicht darum, dass wir unsere Sorgen nicht ernst nehmen oder wegdrücken. Die haben ja ihre Berechtigung. Sondern jetzt schaffe ich hier einen Platz, einen Raum, eine Zeit, wo ich mich meinen Sorgen richtig hingeben kann und dann bewusst auch aufzustehen, was anderes zu tun.
Ja, eben auch wieder dieser Wechsel, ne? So wie wir auch das Jammerlachen haben, dass wir jammern und lachen und jammern und lachen. Dieser Wechsel da sein darf. Sonst hängt man ja wieder fest, ne?
Ja, ganz genau. Ganz genau.
Ja, da hätte ich auch noch eine schöne Übung, fällt mir dazu ein, die Mülltonne.
Genau. Ja. Das ist als Bild im Buch drin. Ja, wir haben ja da viele schöne Skizzen drin. Und das haben wir als Bild auch reingenommen, ja, wo ein männlicher Mensch vor so einer Mülltonne steht und dann grinst, weil jetzt in dieser Mülltonne einfach plakativ mal alles drin ist und Deckel drauf und morgen komme ich wieder und morgen kümmere ich mich drum, aber jetzt erstmal Deckel drauf.
Ja, genau. Und ich setze noch einen drauf auf diesen Deckel, so vom Lach-Yoga. Da lade ich dich zu ein, das Mülltonnen-Lachen.
Das scheppert jetzt.
Wir machen den Deckel auf von der Mülltonne. Dann schmeißen wir unsere Probleme rein. Dann schnell den Deckel zu und dann Trommelwirbel auf dem Tonnendeckel. Und je mehr wir trommeln, desto mehr wird das da drinnen auseinandergelegt, wird zerkrümelt in alle seine Teile und dann im besten Fall wird es abtransportiert und wird kompostiert oder verbrannt, transformiert. Diese Vorstellung, dass da draus dann einfach wieder was Schönes Neues wird, die gefällt mir auch gut. Und wie du schon sagst, es geht ja nicht darum, dass man das jetzt alles nur wegschiebt, aber man hat wirklich durch diese Arten von Übungen die Chance, seinen Kopf mal frei zu kriegen, sein Seelenleben frei zu kriegen und damit mehr Kapazität zu haben, sein Leben zu leben.
Ganz genau, ja.
Ja, das ist schon sehr hilfreich. Hilfreich ist auch noch was, das fand ich auch sehr schön zu lesen, das 90-10 Prinzip. Das fände ich auch schön, wenn du uns da nochmal was zu sagst.
Ja, also das 90-10 Prinzip ist auch wieder eine Idee aus dem Kapitel K, Kontrolle übernehmen. Wie gesagt, mir geht es darum, jetzt nicht Kontrolle übernehmen, sondern im Sinne von Verantwortung. Und was mir ganz stark auffällt bei vielen Menschen, auch wieder bei meinen kreativen Chaoten, ja, ich hatte ja vorher erzählt, das sind einerseits so die Ideensprudler, die Ausprobierer. Und es sind auf der anderen Seite auch die sehr empathischen, die sehr hilfsbereiten Menschen, die auch ungefragt sehen, wenn irgendwo jemand Unterstützung braucht. Und was ich wahnsinnig wichtig finde, ja, gerade auch in unserer Gesellschaft, in der Familie, in einem Unternehmen, in meinem Team, es ist so wichtig, dass wir wertschätzend miteinander umgehen, dass wir gut aufeinander aufpassen, finde ich super wichtig. Auf der anderen Seite sind es aber ganz, ganz häufig die Hilfsbereiten, die mental und auch körperlich zuerst in die Knie gehen. Warum? Weil das genau die Menschen sind, die eigene Bedürfnisse hinten anstellen, die eben dann sagen, ja, Chief Happiness Officer, ja, mal Pause machen. Ja, theoretisch, aber erstmal muss ich gucken, dass es allen anderen gut geht. Ja. Eigene Bedürfnisse plumpsen immer wieder hinten runter. Ergo, irgendwann mal ist der Akku leer. So, und deswegen habe ich eine Idee mit reingegeben. 90-10 oder 9 von 10 Herangehensweise. Thema People-Pleaser, Thema, du bist vielleicht zu hilfsbereit, du übernimmst vielleicht momentan mehr, als du von deiner mentalen Power her, von der körperlichen Power her übernehmen solltest. Und jetzt kennen wir ja alle den Tipp, ja, dann musst halt Nein sagen lernen. Ja, dann musst halt Grenzen setzen, dann musst du halt Nein sagen, mach dies nicht, mach jenes nicht. Aber gerade wenn ihr so diese hilfsbereiten Menschen seid, nennen die bei mir immer Hanni herzlich. Ich habe so ein Modell, mit dem ich arbeite, gibt auch einen Selbstcheck dazu, können wir gerne auch verlinken. Wenn du so eine Hanni herzlich bist, ist eben dieses Nein sagen genau die Herausforderung. So, und jetzt geht's darum, in dem Tipp, dass du nicht unbesehen Nein sagst für die nächsten Situationen, die auf dich zukommen, sondern dass du dir lediglich vornimmst, bei einer Anfrage nicht Ja zu sagen, nicht deine Hilfe anzubieten. Und bei 9 von 10 Anfragen sagst du Ja. Das heißt, du nimmst es in Kauf, dass vielleicht einer von 10 Menschen dich blöd findet, vielleicht wirklich Betonung auf vielleicht, weil meistens ist es ja gar nicht so, meistens ist es ja der Film, der bei uns im Kopf abläuft, ja, das vielleicht jetzt gerade nicht so toll findet, weil du jetzt nicht gleich wieder begeistert Hurra rufst und Kuchen für den nächsten Schulbasar backst, sondern dieses bewusst mal annehmen, auch es ist in Ordnung, wenn ich nicht es immer allen recht mache. Wenn ich es 9 von 10 Menschen recht mache, bin ich immer noch super hilfsbereit, super nett, super empathisch, super eingebunden auch ins soziale Netzwerk. Einer ist okay für mich. Und das sind so kleine Schritte auch wieder, wo wir lernen, für uns selber einzustehen, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen, bewusst auch mal nicht zu reagieren, keine Hilfe anzubieten. Und das bringt dich auf einen guten Weg, besser mit deinen eigenen Ressourcen umzugehen.
Ja, und sich auch mal das zu trauen und nicht immer sich gleich von vornherein selber so auszubremsen, ne?
Ja.
Ja, und das war eben auch nochmal ein gutes Stichwort, Pausen. Das finde ich auch nochmal, ja, lohnenswert, darauf einzugehen, weil das ist was, was ich auch kenne. In Seminaren denke ich immer, ich muss doch ganz viel bieten und noch dies und noch das und, ne, ja, wieder dieses kreativ-chaotische. Ich habe ja eine Schatzkiste, da ist ja unglaublich viel drin, mehr als man tun kann. Ja, die Pause, die kommt dann manchmal zu kurz. Ich habe das in Norderney erlebt, wo dann Leute sagten, können wir nicht mal einen halben Tag einfach Pause haben? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in einem Seminar einen halben Tag Pause anzubieten, nach dem Motto, wie, die haben doch bezahlt. Ich kann doch nicht einfach sagen, ihr macht jetzt einen halben Tag was alleine. Da ist Pause, da mache ich jetzt nichts. Ja, und die fanden das ganz großartig und köstlich. Und danach ging es wieder ganz schwungvoll weiter. Immer wieder zu gucken, ja, wie ist das mit diesen Pausen? Was verbinden wir mit Pause?
Also ich finde es interessant, wie du das jetzt beschreibst, weil man könnte ja auch sagen, also ich gehe jetzt mal davon aus, auf Norderney, das war ein Lach-Yoga-Seminar.
Genau.
Genau. Da gehen wir ja davon aus, Lach-Yoga ist ja entspannend, da tue ich mir ja was Gutes, da brauche ich doch eigentlich gar keine Pause. Aber der Punkt ist, wenn die Menschen auch zu dir ins Seminar kommen, klar ist es einerseits entspannend, was sie machen, aber sie sind halt auch im Lernmodus. Ja, sie sind Ideen aufgreifen, die Methodiken lernen, das ausprobieren, das auch in sich reinspüren. Ja, das macht ja auch was mit dir, wenn du diese Methodiken anwendest. Das heißt, da kommen Gedanken hoch, da kommen Gefühle hoch. Und ihr könnt euch immer vorstellen, wenn ihr jetzt das aus dieser wunderbaren Norderney-Situation auch mal transportiert in den Alltag bei euch, privater Alltag, familiärer Alltag, beruflicher Alltag, wann immer wir kognitiv gefordert sind, und das sind wir, wie gesagt, den ganzen Tag, braucht dein Gehirn Energie. Das heißt schon mal wichtig, dass wir für Sauerstoff sorgen, für Wasser sorgen, was wir vorher schon mal besprochen hatten. Und was aber auch super, super wichtig ist, es können sich in unserem Gehirn nur zum Beispiel jetzt in Bezug auf das Seminar Lerninhalte festigen, wenn wir unserem Gehirn Pausen gönnen. Wenn wir immer nur zutexten, immer nur drauf, nochmal mehr und nochmal mehr und hier eine WhatsApp und hier ein Newsfeed und hier scroll ich durch Social Media und dann kommt wieder was und da, du ballerst dein Gehirn so zu, dass es überhaupt keine Verbindungen knüpfen kann, überhaupt gar nicht lernen kann. Und weitergedacht auch in dem Moment, wenn wir immer nur im Aufnahmemodus sind, ich habe letztens eine Ausbildung noch draufgesetzt, ein Master of Cognitive Neuroscience. Da habe ich was gelernt, das kannte ich so nicht. Dass nämlich, wenn wir kognitiv arbeiten, bildet unser Gehirn Glutamat. Also jetzt nicht das vom Chinesen, sondern körpereigenes Glutamat. Ja, das heißt, je konzentrierter du bist, desto mehr Glutamat reichert sich im Gehirn an. Und ihr könnt euch das vorstellen wie eine Straße, die immer voller wird und immer voller wird und immer voller wird. Und irgendwann mal sind da so viele Autos drauf, Stau geht nichts mehr. So, und in dem Moment, wo wir eine Pause machen, kann dieses Glutamat abgebaut werden, kommt der Verkehr wieder zum Fließen. Also kannst du dich auch wieder konzentrieren, kannst auch wieder produktiv und leistungsfähig sein. Und deswegen breche ich mehr denn je eine Lanze dafür, bewusst auch zu sagen, Pausen ist die beste Investition in deine Leistungsfähigkeit, in deine Produktivität. Also nicht das, was man früher gedacht hat, Pausen ist chillen, Pausen ist nichts tun, Pausen ist vergeudete Zeit. Haben wir manchmal noch bei manchen Berufstätigen, dass sie eben denken, ich muss pausenlos durchhasseln. In dem Moment aber, wo auch die eine Pause machen würden, Glutamat abgebaut wird, steigt messbar die Konzentration, steigt messbar die Produktivität. Also die beste Investition, die du machen kannst.
Ja, super. Ja, auch da wieder sehr hilfreich, diese Hintergrunderklärung, ne? Mit dem Glutamat, sehr spannend. Ja, Pausen, sehr wichtig. Eigentlich ist es logisch, ich erkläre es mal gerne an der Musik. Stell dir mal eine Musik vor
Ja,
ohne
genau.
Pause.
Ganz genau.
Ein
Ja.
einziges Chaos, ne?
Ja. Oder wenn wir
Und
beide jetzt hier pausenlos reden würden, überhaupt gar keinen Punkt und Komma machen würden und einfach nur hier ein Wort an den anderen rein würden, ja, dann würden wir zwar super, 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 super viel Input herunterbringen, aber beim
so
anderen
ungefähr.
bleibt nichts
So ungefähr spricht
hängen.
dieser
Ja.
Speedy-Hase. Genau, das wäre ein einziges Rauschen, ne? Da würde man
Genau,
nichts.
keine Chance.
Genau, so schnell kommt das Gehirn gar nicht hinterher. Das kannst du gar nicht aufröseln, ne?
Nee.
Weil dann auch fixieren, sich erinnern. Ja, ist interessant, wenn man das nochmal so durchspielt, ne? Ja, einen Gedanken möchte ich auch noch aufgreifen. Wir haben jetzt ja schon so tendenzmäßig geguckt, wie kann man eher so runterfahren. Aber es gibt auch das Bore-out-Syndrom. Das möchte ich gerne an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, weil das ist, glaube ich, noch nicht so sehr in den Köpfen der Menschen, dass es eben auch genau das Gegenteil gibt, nicht das Burnout, sondern das Bore-out-Syndrom. Sag doch bitte da auch nochmal was zu.
Ja, gerne. Also du springst jetzt gedanklich ins Kapitel S rein, Kompass, das vorletzte S, was für sicherer Hafen steht. Und viele von uns kennen das, du hast so diesen sicheren Hafen im Sinne von, du hast Themen, wo du dich wohlfühlst, du hast Abläufe, die musst du nicht mehr groß nachdenken, das läuft alles automatisch ab. Sicherer Hafen ist auch vielleicht manchmal jobtechnisch oder privat, ja. Du bist da kommod in deinem Hafen drin. Per se ist gegen so einen sicheren Hafen gar nichts zu sagen, weil zum Beispiel auch wenn du mental erschöpft bist, ist es gut, wenn du so Rückzugsmöglichkeiten hast, wo du sagst, weißt, da muss ich jetzt nicht das Rad neu erfinden, da muss ich nicht groß nachdenken, ja, einfach nur mal sein. Auf der anderen Seite kann es aber sein, dass du genau deswegen mental erschöpft bist, weil du dich in deinem sicheren Hafen zu Tode langweilst. Und das ist so dieses Schlagwort. Wir kennen mittlerweile alle landläufig den Burnout. Ja, du brennst aus, du bist erschöpft, weil du einfach zu viel um die Ohren hast, zu viel im Kopf hast, zu hohen Workload, zu enge Taktung, zu viele Aufgaben, an die du auch privat denken musst oder eben auch unsichtbare Aufgaben, die du stemmen musst. Wir kennen aber auch, und das setzt sich jetzt mittlerweile auch seit ein paar Jahren wirklich als Begriff durch, genau das Gegenteil, nämlich den Bore-out. Das heißt, du langweilst dich zu Tode und interessanterweise hat ein Burnout und ein Bore-out die gleichen Symptome. Du fühlst dich gestresst, du kannst nicht mehr gut schlafen, du stellst soziale Kontakte ein, weil es vielleicht auch peinlich ist, irgendwie immer auf die Frage, so, ja, was machst du gerade, immer irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen, weil du eigentlich nicht wirklich was zu erzählen hast. Ja, und wenn du jetzt anderen Menschen das so schilderst, dann sagen die vielleicht Führungskräfte, Mediziner, boah, das klingt ja nach einem handfesten Burnout, sie müssen wir mal aus dem Verkehr ziehen. Nicht aus dem Verkehr ziehen ist die Lösung, sondern dich ja so richtig in den Verkehr reinschicken, dich mal wirklich zu ermuntern, verlasse deinen sicheren Hafen. Und das würde jetzt konkret bedeuten für euch, wenn du denkst, ach, das ist ja mal interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dann überleg mal, welchen Mini-Step könntest du tun aus diesem sicheren Hafen raus? Was könnte ich neu lernen? Was könnte ich einfach mal ausprobieren? Welchen interessanten Menschen möchte ich mal gerne kennenlernen? Also alles, was dir geistigen Input gibt, eine neue Herausforderung gibt, bringt dich hier auf eine gute, gesunde Art und Weise raus aus dem sicheren Hafen und damit auch automatisch in die mentale Power.
Ja, das finde ich wichtig, ne, dass man auch auf die Idee kommt, dass es daran liegen kann. Wie du sagst, die Symptome erscheinen erstmal sehr ähnlich. Ne?
Ja.
Ja, da kann unter anderem schon eine kleine Übung helfen. Ich glaube, du hast die Charlie Brown-Übung genannt. Und ich habe mir dann überlegt, man kann mit dieser Körperhaltung ja auch was machen.
Ja, also ihr kennt vielleicht das Bild Charlie Brown, so ein Comic, wo er rumrennt und lehrt, also wenn du niedergeschlagen bist, ja, dann musst du also wirklich die Schultern hängen lassen. Und nee, warte mal, andersrum war es. Wenn du glücklich bist, ist, jetzt warte mal, jetzt ist mein kognitiver Speicher erschöpft. Sag genau, mal, genau, doch, das war doch so. Wenn du erschöpft bist, wenn es dir schlecht geht, normalerweise rennen wir dann rum, lassen so die Schultern hängen, ziehen so die Mundwinkel nach unten. Genau, so rum geht's. Und dann sagt also, das Schlechteste, was du machen kannst, wenn du diese schlechte Laune eigentlich ja zelebrieren willst, dann geh ja nicht irgendwie mit aufrechten Körper und hocherhobenen Hauptes durch die Gegend. Lass wirklich so deinen Körper das ausleben. Mhm. Und da kann man halt auch wirklich schöne Übungen draus machen, alles so hängen zu lassen und dann zu merken, was mit dir mental, emotional macht oder eben bewusst auch zu sagen, Schultern zurück, aufrecht ins Leben reinschauen, kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja, und in dem Moment, wo du aufrecht bist und lächelst, kannst du gar keine schlechte Laune mehr haben. Geht nicht. Ja.
Genau. Ja, und ich finde, dass gerade auch da ist wieder dieser Wechsel so schön. Und wenn man damit spielt, ne, weil wenn man es tut, dann kriegt man ja mehr das Gefühl davon auch mit, ach ja, oh, so fühle ich mich komisch. Ne? Wenn ich mich hängen lasse, dann ist mein Blick nach unten, ich sehe ja gar nichts mehr. Und dann kriegt man ja so alles mit, was dabei passiert. Ne? Die Atmung wird eingequetscht und wenn ich mich aufrichte, kann sich ja alles mehr ausbreiten, mehr fließen. Also da würde ich schon auch die HörerInnen dazu einladen, spielt ruhig mal damit. Mhm. Das, auch wenn es euch vertraut ist, das immer wieder mal so zu tun oder sich dabei zu beobachten. Wie laufe ich denn heute durch die Gegend? Ich finde, das ist auch so ein Barometer, wie man so zurecht ist. Ne? Ja. Das kann ein guter Informant sein. Wie bin ich denn wirklich gerade so drauf? Ne?
Mhm. Ganz genau.
Da möchte ich noch zu zwei Übungen einladen, zum Muskelprotz als erstes. Und zwar, man kennt ja diese Muskelprotzhaltung, wenn man so den Bizeps zeigt, ne? Den Arm so beugt und hör, guck mal, was ich hier für einen Muskel habe. Ne? Dann atmen wir ein und machen den einen Arm zu so einem Muskelprotz und dann den anderen Arm zu Muskelprotz. Ne? Also beide jetzt so, oh, und dann oh, nach dem Motto, guck mal hier, ne? Wenn ich jetzt komme, ne? Ich schaffe alles. Oh, 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 oh. Und dann gehen die Arme nach unten und wir schütteln uns aus. Und nochmal den Muskelprotz. Linker Arm, ho, 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 rechter, ho, ho, beide. Ho, 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 ho. Und dann nach unten ausschütteln. Und das bestärkende Ja. Das bestärkende Ja immer wieder, um unsere Bereitschaft zu verstärken. Ja, ich möchte was ändern. Ja, ich probiere jetzt was aus. Ja, ich gehe aus meiner Komfortzone oder zu was auch immer wir ein starkes Ja brauchen. Dazu trommeln wir mit leichten Fäusten auf unser Brustbein. Oh, dann gehen die Arme dabei hoch. Oh, Finger strecken sich gen Himmel. Oh, und dann Fäuste machen, Arme runterziehen. Ja. Und wenn man steht, kann man dabei auch noch ein Knie hochziehen, sodass man auf einem Bein steht. Oh, Arme nach oben. Und ja. Wenn man das mit den Beinen macht, auch nochmal mit dem anderen Bein. Oh, ja. Dieses Ja finde ich immer total gut. So dieses Ja, ich will das jetzt. Ja, ich mache das jetzt.
Ja, ja.
Ah.
Kickt Energie raus.
Ja, dann nochmal wirklich so eine klare Entscheidung und kein Geeier mit auch vielleicht oder morgen. Nein, jetzt, ja, jetzt, ja. Könnte man noch kombinieren. Jetzt, ja. Ja, jetzt. Ich liebe das, wenn man damit spielt, weil das bringt es immer nochmal mehr auf den Punkt. Und dann kann ja jeder auch das wieder zu seiner individuellen Übung so gestalten, wie es halt stärkt. Ja, ich habe hier noch einiges auf dem Zettel, aber das sprengt den Rahmen. Ich sehe schon auf der Uhr, die Zeit ist so fortgeschritten. Wer da noch mehr zu dieser Thematik möchte, kann ja gerne dein Buch kaufen und es durcharbeiten, mit viel Spaß lesen. Es lohnt sich. Genau. Ich möchte dich noch fragen, liebe Cordula, was bedeutet für dich ganz persönlich Lachen, Witz und Humor?
Alles. Bedeutet für mich alles. Also ohne Lachen, Witz, Humor ist das Leben kein Leben.
Das
Kurz
ist dein
knackig.
Ding. Kurz und knackig. Jo.
Ja.
Ja,
Genau.
genau. Das ist das Salz in der Suppe, der Zucker im Kuchen und was auch
Ja,
immer, ne?
ja, ja,
Ja,
ja.
klasse.
Ja, auch der soziale Klebstoff und ja, alles. Also Lachen ist für mich eins der wichtigsten im Leben. Klar gibt es auch immer wieder Phasen, wo dir nicht zum Lachen ist, ja. Aber bewusst auch zu sagen, such dir nette Menschen, mit denen du herzhaft lachen kannst. Such dir kleine Auszeiten in deinem Alltag, wo du lachen, zumindest lächeln kannst. Es ist so wichtig für uns, für den ganzen Körper, für mentale Power, für Emotionen. Also was Besseres als Lachen könnt ihr euch gar nicht tun.
Ja, und wie du schon sagst, es ist nicht immer alles heiter, aber das Lachen kann einem echt dabei helfen, ne?
Ja,
Das ist ja
absolut.
so mein spezielles Steckenpferd, Lachen trotz und alledem, ne? Dass man damit auch immer wieder ja, gut durch alles durchkommt,
Ja,
oder auch
ja,
wieder rauskommt.
ja.
Ja, du hast schon tolle Informationen gegeben, wunderbare Tipps. Trotzdem frage ich noch, hast du noch eine Botschaft für unsere HörerInnen, die dir vielleicht noch auf der Zungenspitze liegt, die du noch loswerden möchtest?
Eine Botschaft, was mir immer ganz wichtig ist, also ja, wir haben jetzt viel besprochen aus dem Buch, wir haben tolle Lach-Yoga-Übungen gemacht. Vielleicht entsteht jetzt bei dir im Kopf so der Eindruck, wenn du uns zugehört hast, ja, da war jetzt eine Menge Holz drin. Aber womit fange ich jetzt an? Ja, also wieder dieses, du hast jetzt konzentriert, lange zugehört. Vielleicht das ein oder andere jetzt auch schon mitgemacht gehabt, gerade die Lach-Yoga-Übungen. Pick dir aus dem Gespräch, also wenn wir jetzt hier gleich fertig sind, oder Silvia abmoderiert hat, geh nochmal gedanklich durch das Gespräch durch und pick dir eine Idee raus, wo du sagst, so, und das werde ich heute nochmal machen oder werde ich heute ausprobieren. Egal, ob es die Idee ist, dass du deinem Monkey Mind einen Namen gibst, ja, und sagst, okay, und den nehme ich jetzt heute an die Hand und geh mal mit ihm Gassi. Oder ob du sagst, das stimmt, Komfortzone verlassen. Ich suche mir jetzt ein Buch raus, einen Online-Kurs raus, wo ich mich einfach mal wieder ein bisschen selber challengen kann. Ja? Irgendetwas und gehe bitte heute noch einen ersten kleinen Schritt. Das ist meine Botschaft für euch. Zielt nicht auf das Große, was sich im Leben verändern könnte. Ändert heute Kleinigkeiten in eurem Alltag und morgen die nächste und die nächste schöne kleine Mikrogewohnheit und gut ist.
Ja, das ist eine wunderbare Botschaft, ne, dass man aus der Fülle sich nochmal wieder was rauspickt und damit einen Anfang kriegt, ne? Super. Ja, danke schön dafür.
Gerne.
Ja, am Ende meiner Podcast-Folgen lache ich immer gerne mit meinem Interviewpartner, Partnerin und möchte dich dazu einladen, mit mir noch ein kleines bisschen zu lachen. Hast du Lust?
Aber immer. Da brauche ich nicht mal eine Übung dazu. Das geht gleich direkt.
Genau, einfach loslachen.
Genau. Genau.
Ach, herrlich. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Cordula, für dieses wunderbare Gespräch. Es war mir eine große Freude. Ich finde, es gibt so viele tolle Impulse, neue Gedanken, denen man noch ein bisschen mehr nachhängen kann, um sie für sich zu verdeutlichen und so zu gucken, wie man es zu seinen eigenen Sachen machen kann. Ja, vielen, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Ganz lieben Dank für die Einladung zu dir.
Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
Dir und euch auch.
Tschüss.
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 Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.